Der Kampf um die Wahrheit. Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist objektiv wahr? Um diese Fragen streiten sich ja Menschen gern und schlagen sich manchmal sogar die Köpfe ein. Aber ist es das wirklich wert? Das ist die Frage im heutigen Podcast Systemisch Persönlich. Ich bin Thomas Horst Lembke und du erfährst hier etwas über meinen Blick auf die Welt aus systemischer Perspektive. Heute geht es um etwas, was zum systemischen Mindset aus meiner Sicht unabdingbar dazugehört. Und du erfährst am Ende, woran ich erkenne, ob Menschen das wirklich verinnerlicht haben oder eben nicht. Ich bin auf der Suche nach einem ruhigen Platz, nehme mir einen Stuhl, setze mich an eine Hauswand, wo schön die Sonne hinscheint, hol mir mein Buch raus, fange an zu lesen. Es kommt ein Bekannter hinzu, sagt, ach, du sitzt aber hier gemütlich, bringt seinen Stuhl mit und setzt sich daneben. Wir zwei lassen es uns gut gehen und freuen uns, wie ruhig es heute und auch hier an dieser Stelle ist. Nach einer Weile kommt ein weiterer Bekannter mit seinem Hund. Er will sich gern mit uns unterhalten, der Hund aber zieht an der Leine und will nur weg, ist ganz unruhig. Und der Bekannte sagt zu uns, ja, das ist hier immer bei dem, der will hier immer weg, der will hier immer schnell vorbei. Kurz danach kommt ein Kind und sagt, ah, hier ist es so laut und hält sich die Ohren zu. Und wir sagen, was hast du denn? Hier ist es so ganz still, hier ist es dermaßen ruhig. Nein, hier ist es laut, hört ihr das Fieben nicht? Lange Rede, kurzer Sinn. Nach einer Weile klärt sich die ganze Sache auf. Der Nachbar, dem das Haus gehört, also die Wand, vor der wir sitzen, wollte vermeiden, dass die Hunde daran immer ihre Notdurft verrichten und hat sich ein Gerät gekauft, was einen ganz hohen Ton aussendet, den Hunde hören können, unerträglich finden, weswegen sie dort weitergehen und ihre Notdurft eben woanders verrichten. Diesen Ton haben aber ich und mein Bekannter nicht gehört. Erstens, weil wir Menschen sind, der Ton ist so hoch, dass ihn eigentlich Menschen nicht hören sollen. Und weil wir schon ein gewisses Alter haben, junge Menschen, wie zum Beispiel das Kind, können manchmal diese Frequenzen noch hören. Nun frage ich dich, rein objektiv gesehen, war es an der Stelle still oder war es dort laut? Wir nehmen die Welt wahr über unsere Sinne, über unsere Sinnesorgane letztlich, und unsere Sinnesorgane sind begrenzt. Die können nicht alles wahrnehmen. Also da rede ich noch gar nicht von der Gehirnkapazität, sondern einfach die Art und Weise, wie unsere Sinnesorgane sind, ist eben begrenzt. Das heißt, wir hören in gewissen Frequenzbereichen, in anderen nicht. Auch unsere Augen sehen bestimmte Sachen oder sehen sie eben nicht. Wir haben keine Infrarotaugen. Also das ist zwar von Mensch zu Mensch so ein Stück verschieden, was wir sehen, aber im Großen und Ganzen haben wir halt menschliche Augen und können damit das sehen, was wir sehen können. Ja, aber was ist mit dem, was wir nicht sehen können? Da haben wir Menschen im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte bildgebende Verfahren entwickelt. Und mit bildgebenden Verfahren meine ich jetzt im weitesten Sinne bildgebend. Also Messinstrumente, wo dann irgendein Zeiger sich irgendwohin bewegt, wo also irgendwas auf eine Art und Weise dargestellt wird, dass wir es wahrnehmen können. Heißt das, dass wir damit jetzt alles sehen können, dass wir alles wissen? Nein. Da in der Vergangenheit immer noch was Neues hinzugekommen ist, können wir davon ausgehen, dass auch in Zukunft Neues hinzukommen wird. Und wenn Neues in Zukunft hinzukommen wird, werden wir also aus Sicht der Vergangenheit heute unwissend sein. Das sollten wir in unsere Betrachtungen, das sollten wir in unser Miteinander einbeziehen. Das sollten wir mit einbeziehen, vor allen Dingen, wenn wir dran denken, gibt's Wahrheit? Gibt's eine Objektivität? Gibt's eine objektive Realität? Und nun glaube ich persönlich daran, dass es das gibt. Aber ich bin mir relativ sicher, wir können sie nicht allumfänglich erfassen. Wir können sie nicht erkennen. Schon einfach deswegen, weil wir höchstwahrscheinlich noch lange nicht alles wissen oder wahrnehmen können. Ja, was heißt das jetzt für den Ruf nach Wissenschaft, den wir ja so oft haben? Wir hören ja oft, ja, die Wissenschaft hat das nachgewiesen oder das ist wissenschaftlicher Stand oder Follow the Science zum Beispiel. Machen wir uns doch bitte klar, dass auch das, was Wissenschaft bisher an Wissen geschaffen hat, nur ein Ausschnitt dessen ist, was es an Wissen zu schaffen gibt und was es an Wissen überhaupt gibt. Das heißt, auch Wissenschaft bildet keine objektive Realität ab. Wissenschaft ist ein aktueller Stand. Wissenschaft schafft Wissen über bestimmte Sachen. Daraus entstehen dann neue Ideen, wie die Welt funktionieren könnte, also neue hilfreiche Modelle, die so lange gelten, bis genug Ausnahmen aufgetreten sind, wo man festgestellt hat, naja, für alles taugt dieses Modell nicht. Wir müssen nochmal Neues finden. Und dann wird ein neues Modell entwickelt, was dann eben diese Ausnahmen mit einschließt. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dieser Prozess des immer mehr Wissen erwerbens und damit auch immer neue Modelle entwickelns, dass der in absehbarer Zeit aufhört. Das heißt, selbst wenn es eine objektive Realität gibt, wir können uns nicht anmaßen zu sagen, wir würden sie erkennen. Wir haben ein paar hilfreiche Modelle im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt, die uns helfen, mit der Komplexität der Welt, mit dieser chaotischen Vielfalt zurechtzukommen, indem wir eben bestimmte Modelle drüberlegen oder ein bestimmtes Raster über Erscheinungen legen. Und da kommen wir im Großen und Ganzen ganz gut zurecht. Aber diese Modelle sind nicht per se sachlich richtig. Was wiederum auch heißt, wenn jemand andere Modelle aufgrund seiner Lebenserfahrung andere Modelle über die Wirklichkeit gelegt hat, dann sind die nicht per se sachlich falsch. Das sind Modelle. Und das sollten wir uns bewusst machen, wenn wir es mit anderen Menschen zu tun haben. Das sollten wir uns bewusst machen, wenn wir wieder mit jemandem darüber streiten, was ist richtig, was ist falsch oder wie ist es wirklich. Wir sind ja hier in der westlichen Gesellschaft eher verstandesgeprägt. Also natürlich gibt es verschiedene Ausformungen auch unter uns, also dass Menschen mehr auf ihren Verstand hören, andere mehr auf ihre Gefühle, auf ihre Emotionen, auf ihren Bauch sozusagen. Aber wir sind im Weltmaßstab gesehen wahrscheinlich die schon sehr viel Wert auf das rein verstandesmäßige legen. Aber das macht uns nicht zu besseren Menschen, anderen Menschen gegenüber, die andere Modelle entwickelt haben oder auf eine andere Art und Weise durch die Welt gehen. Das ist denen ihre Art und Weise. Die haben die aus guten Gründen entwickelt und es scheint ausreichend gut zu funktionieren, dass sie jetzt noch leben. Also alle Völker, die jetzt doch leben, haben offensichtlich hinreichend gute Modelle entwickelt, mit denen sie überleben können. Und wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe gestern ein Interview gelesen vom ehemaligen Botschafter Deutschlands in Indien. Der sagt, wir sollten Indien nicht unterschätzen und Indien hätte den Eindruck, Deutschland wäre recht hochnäsig. Und das kann ich mir vorstellen und möchte andererseits darauf hinweisen, wie anmaßend ist das denn? Also wenn wir im Sinne von Leben denken, Leben heißt ja vor allen Dingen erstmal, damit Leben weitergeht, muss es weitergegeben werden. Und im Leben weitergehen, sind die Menschen in Indien oder ist die indische Gesellschaft wesentlich besser als wir? Wir geben das Leben nicht in ausreichendem Maße weiter. Wir haben viel zu wenige Kinder. Wenn das so weitergeht, sterben wir irgendwann aus. In Indien ist es gerade andersrum. Also aus Sicht des Lebens, also Weitergabe des Lebens, der Grundlage des Lebens, scheinen dort günstigere oder tauglichere Modelle vorhanden zu sein, mit dem Leben umzugehen als bei uns. Und da möchte ich auch noch verweisen an Karl Popper, seine Wissenschaftskritik. Es gibt eine schöne Formulierung von ihm, die lautet, alles ist nur Vermutung. Und die sich so auf ähnliche Sachverhalte oder ähnliches Denken bezieht. Also wie viel wissen wir wirklich? Selbst wenn wir mit unserer Wissenschaft viel Wissen geschaffen haben, wissen wir noch lange nicht alles und jemand, der mit einer anderen Sichtweise kommt, die ja aufgrund seines Erfahrungswissens oder des Erfahrungswissens der Kultur, aus der er kommt, gesammelt hat, muss deswegen noch lange nicht falsch liegen. Nur weil es uns unbekannt ist, weil es uns komisch erscheint oder so. Und ich möchte euch noch ein anderes Beispiel geben. Was weiß ich über die Situation von Klienten? Also stell dir vor, zu mir kommen Klienten oder vielleicht sogar ein Stück anders. Du triffst den Menschen, der dir unbekannt ist und der erzählt dir von seiner familiären Situation, die gerade schwierig ist und beschreibt dir ganz genau die einzelnen Menschen, wie die so sind. Was weißt du über die Menschen? Ich würde sagen, wahrscheinlich weißt du fast nichts. Du könntest maximal wissen, was er weiß, aber er wird von den Menschen auch immer nur einen Teil wahrnehmen oder die von einer bestimmten Seite anschauen. Das könnte er dir vermittelt haben, aber meistens vermittelt er dir das auch nicht eins zu eins, sondern da wird es ein paar Sachen geben, da schämt er sich, das zu sagen. Es wird ein paar Sachen geben, die findet er irrelevant, deswegen erwähnt er sie nicht. Du hättest sie vielleicht als relevant empfunden, aber sie sind nicht zu dir gekommen. Das heißt, dir hat jemand von etwas erzählt und du weißt darüber nicht allzu viel. Und vielleicht ist dir das auch schon mal passiert, wenn dir ein Bekannter oder eine Bekannte erzählt hat, ja, ich habe eine neue Partnerschaft, neue Partnerin, neuen Partner, ach, der ist total toll und sie ist so großartig. Und du schwingst mit und hast so ein großartiges und tolles Gefühl und denkst, mein Gott, ne? Und freust dich drauf, die schon mal kennenzulernen. Und dann kommen die beiden zu Besuch, die kommen um die Ecke und du denkst, ah ja, okay, das ist also jetzt die Großartige, das ist also jetzt der Tolle, das hätte ich mir aber anders vorgestellt. Das heißt, dir hat jemand was erzählt über eine Person, du bist in eine bestimmte Stimmung gekommen, du hast damit was erfahren über die Stimmung, die derjenige der Person vielleicht gegenüber hat, aber das kann für dich völlig anders aussehen. Also wir wissen da nicht allzu viel. Und das ist gerade in meiner Arbeit, aber ich denke eigentlich für jeden Menschen, noch dazu für jeden, der mit komplexen Systemen und oder mit Menschen umgeht, wichtig, da eine Ambiguitätstoleranz zu entwickeln. Also damit leben zu können, dass es unsicher ist, wie es nun wirklich ist, dass er nicht allzu viel weiß, dass wir zwar irgendwie ein paar Parameter haben oder ein paar Sachen wissen, aber vieles eben auch nicht. Und ich möchte noch eine Frage stellen, weil wir ja viel hier eben gerade in unserem Kulturkreis an so einer Denklogik festmachen. Und ich habe mich vor kurzem mit einem Bekannten unterhalten, da ging es darum, dass der sagte, ja, so ging es um Arzneimittel und medizinische Eingriffe und sowas. Da sagte, ja, ich bin da ganz rational, ich mache das einfach an den Wahrscheinlichkeiten fest. Und dann haben wir uns weiter unterhalten und dann kam zum Beispiel der Gedanke auf mit der Corona-Impfung, wo ja damals propagiert wurde, sie hat keine Nebenwirkungen. Nun weiß jeder Mensch, jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Alles, was wir tun, hat Wirkungen, die wir nicht intendiert haben. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil die Welt komplex ist. Das heißt, wenn also jemand zu mir kommt und sagt, da wird was getan oder ich habe ein Mittel für dich oder ich mache einen Eingriff bei dir und der hat keine Nebenwirkungen, dann weiß ich, dass er entweder blind ist oder dass er mich anlügt. Das heißt, dadurch wird mein Vertrauen in diese Person nicht geweckt oder vergrößert, sondern das Vertrauen wird sich eher verringern. Aber angenommen, das wäre erforscht und ich wüsste bei so einer Impfung, so das Risiko von Nebenwirkungen ist irgendwie 0, irgendwas. Und da würde der rationale Bekannte, der würde sagen, ja, das Risiko ist praktisch vernachlässigbar, ich lasse das machen. Und das stimmt im großen Maßstab gesehen. Also wenn ich auf eine ganze Gesellschaft gucke, dann ist das Risiko vernachlässigbar, weil es eben nur 0,0 irgendwas Prozent vielleicht betrifft. Das entbindet mich selbst, aber nicht von der Verantwortung für mich selbst zu entscheiden. Denn wenn dieses gesellschaftlich gesehen geringe Risiko gerade auf mich trifft, habe ich zu 100% die Auswirkungen zu tragen. Das heißt, ich muss trotzdem noch selbst entscheiden. Und ich fragte den Bekannten dann, okay, wenn du so rational bist, habe ich noch eine Frage an dich. Stell dir vor, du würdest relativ schlecht sehen, das wäre schon ganz schön beschwerlich im Alltag, du würdest eine Augen-OP machen können. Und da wurde dir gesagt, naja, also in 51% der Fälle bekommen sie ihr volles Augenlicht wieder. In 49% der Fälle sehen sie hinterher gar nichts mehr, weil der Eingriff so groß ist, dass es eben sein könnte, da wird irgendwie alles zerstört. Also du siehst noch ein bisschen was und die Möglichkeit ist, zu 51%, also in 51% der Fälle geht das Ganze gut und du kannst sehen wie noch nie. Oder 49% der Fälle könnte es passieren, dass du gar nichts mehr siehst. Würdest du es machen, würdest du es nicht machen? Da sagte mir der Bekannte, nein, würde ich nicht machen. Das Risiko ist viel zu groß. Ja, wieso? Zu 51% könnte es gut gehen. Also wenn du so rational bist, ist die Chance, dass es gut geht, größer als die Chance, dass es nicht gut geht. Wo ziehst du die Grenze in solchen Fällen? Ziehst du die Grenze bei 90%? Ziehst du die Grenze bei 70%? Ziehst du sie bei 60% oder wo ziehst du die Grenze? Und wo nimmst du das Kriterium her, gerade dort die Grenze zu ziehen? Naja, nee, das ist mir zu. Ja, was ist denn dieses, das ist mir zu? Wo kommt denn das her? Hat das vielleicht was mit Bauchgefühl zu tun? Hat es vielleicht was mit intuitivem Wissen zu tun? Heißt das, dass also auch bei dir, selbst bei extrem aus deiner Sicht rational getroffenen Entscheidungen, immer ein Stück Bauchgefühl auch dabei ist? Und das ist ja das, was bei Wissenschaft auch eine Rolle spielt, ne? Und da kommt der Wissenschaft auch manchmal blinden Flecken auf die Spur. Also zum Beispiel, als damals bewusst wurde, dass die meisten Medikamente am Menschen untersucht wurden und sehr genau, und da hat man Daten gewälzt, ja, was ist da und wie sind die Risiken und wie wirken die und so weiter und so fort. Und auf einmal stellte man fest, oh, das waren aber zum größten Teil Männer. Wir müssten jetzt nochmal untersuchen, wie diese Tablette auf Frauenkörper wirkt. Das war Jahre oder vielleicht Jahrzehnte lang ein blinder Fleck. Und man hat sich für so toll, für so klug, hat es für super erforscht gehalten. Und auf einmal kommt man aus einer, aus heutiger Sicht, relativ eindeutige, grobe Sache, wo man sagt, mein Gott, und das haben wir nicht beachtet. Und wer sagt denn, dass bei dem, wo wir heute alles ranziehen, dass das nicht genauso ist? Also, warum erzähle ich dir das Ganze? Selbst wenn es eine objektive Realität gibt, gehe ich davon aus, wir können sie nicht erkennen. Das heißt, andere könnten mit ihrer Art die Welt zu sehen, beziehungsweise mit den Modellen, die sie entwickelt haben, um gut durchs Leben zu kommen, an manchen Stellen durchaus Recht haben. Und Recht haben heißt, was haben, was besser tauglich ist als das, was wir haben. Wenn mir das schon einmal im Leben passiert ist, dass jemand eine bessere Idee hatte oder dass ich einmal eine Annahme, von der ich fest überzeugt war, berichtigen musste, dann muss ich also in Zukunft damit rechnen, dass das wieder passieren könnte. Und jeder, der kommt und mit was anderem kommt, könnte derjenige sein, der wieder besser oder richtiger liegt als ich. Das heißt doch, ich dürfte in Zukunft nicht mehr sagen, meins ist richtiger als deins, sondern ich dürfte in Zukunft nur noch sagen, meins erscheint mir, auch nachdem ich dich angehört habe, immer noch richtiger als deins, und deswegen handle ich lieber nach meiner Erkenntnis und nach meinem Modell anstatt nach deinem. Und dann sind wir auf einmal auf einer gleichen Ebene und dann sind wir eben nicht mehr bei der Frage, und darum geht es ja in diesem Video, was ist richtig, was ist falsch, was ist objektiv messbar richtig, sondern sind wir auf einer Ebene von, du hast eine Ansicht, ich habe eine Ansicht, beide sind gültig. Jetzt lass uns schauen, wie wir damit zurechtkommen. Also jetzt lass uns damit schauen, dass wir mit unseren verschiedenen Meinungen zurechtkommen und eine Lösung finden, die für uns beide passt. Und das liebe ich so am Systemischen, dass das sich so ein Stück auf die pragmatische Ebene zurückzieht, so auf das praktische Handeln. Und das macht es aber nicht, weil es faul ist, sondern das macht es, weil es anerkennt, dass das, was wir als richtig betrachten, sich im nächsten Moment völlig anders darstellen könnte. Deswegen finde ich es auch fairer, anderen gegenüberzutreten und zu sagen, ich komme aus meiner Sicht aus guten Gründen zu der und der Ansicht, zu welcher kommst du, lass uns die austauschen und dann lass uns gucken, wie wir zueinander kommen können, als das Sicherheitsbedürfnis meines Gegenübers auszunutzen. Und aus meiner Sicht kann das Ausnutzen des Sicherheitsbedürfnisses eines Menschen, indem man eine Scheinsicherheit vorgaukelt, indem man sagt, ja, das, was ich weiß, das ist objektiv richtig. Und wir wissen aber, es ist eine Scheinobjektivität, es ist nur eine Objektivität, die eine Weile gilt, also auch Wissenschaft. Es gibt da den Begriff vom wissenschaftlichen Konsens. Das Wort bezeichnet es ja schon, das ist ein Konsens, also mehrere Wissenschaftler mit entsprechend Einfluss kommen zu der Ansicht, dass dieses Modell zurzeit das Tauglichste ist, was sie anzubieten hat. Das heißt nicht, dass es das einzig Richtige ist, das heißt nicht, dass es das einzig Denkbare ist. Und das heißt, jeder, der um die Ecke kommt mit einer anderen Idee, die einigermaßen fundiert ist, könnte derjenige sein, der dazu verhilft, dass man dieses Modell überdenken muss. Und nun gibt es bei vielen Menschen relativ wenig Ambiguitätstoleranz, das heißt, die wollen gerne Sicherheit. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit, haben sie gelernt, lässt sich befriedigen über Wissenschaftlichkeit, also darüber, was sagt die Wissenschaft dazu. Und da ist eben schon der Begriff falsch, die Wissenschaft, aber gut, lassen wir es dabei. Sie haben das Bedürfnis, was sagt die Wissenschaft dazu? Und daran halte ich mich und da kann ich mich an irgendwas festhalten. Und wenn das ausgenutzt wird, statt in Augenhöhe mit den Menschen zu sprechen und zu sagen, okay, wie siehst du es, wie sehe ich es, vielleicht auch, wie ist der augenblickliche wissenschaftliche Konsens, aber der muss nie richtiger sein als das, wie du es denkst. Lass uns gucken, wie wir praktisch zueinander kommen. Wenn das ausgenutzt wird, dieses Sicherheitsbedürfnis, sich über die zu stellen und zu sagen, ja, ich habe da was, die Wissenschaft hat es rausgefunden, es ist sicher und deswegen solltest du das tun oder an das glauben, was ich sage, denn meine Meinung ist wichtiger und richtiger als deine. Das empfinde ich als unfair. Das nimmt mein Gegenüber nicht ernst. Es wertet mich auf Kosten meiner Mitmenschen. Lass das. Und lass dich damit nicht ins Boxhorn jagen. Für deine Welt, für deine Art durch die Welt zu gehen, bist du richtig. Sind die Modelle wichtig, die sich für dich als hilfreich erwiesen haben? Und alles, was von außen kommt, kannst du gerne mitnehmen, wenn es dich überzeugt, okay, nimm es mit dazu. Aber achte darauf, dass da niemand einfach nur in dir ein Sicherheitsbedürfnis antriggert und dich dann überfährt oder überrollt. Wenn du zu den Themen noch was nachlesen möchtest, dann schau erstens bei Paul Watzlawick. Der hat das schöne Buch geschrieben, Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Paul Watzlawick hat auch darüber geschrieben, wie letztlich im Krieg die eine Kriegsseite oder jede Kriegsseite sich auch selber, ja man könnte sagen, verschaukelt hat, in dem Bestreben, den Gegner zu verschaukeln, aber dann sind die eigenen Leute drauf reingefallen, also wie solche Zirkelschlüsse zustande kommen können. Du kannst weiterhin suchen nach dem Stichwort Konstruktivismus oder auch sozialer Konstruktionismus. Beschäftige dich mal damit. Ja, es kann sein, wenn man sich darauf einlässt, das kommt einem erstmal so ein Stück vor, als würde man ins Bodenlose fallen. Also wenn der bisherige Halt, den man hatte, eben der Glaube meinetwegen an Wissenschaft war oder das ist richtig, das ist falsch, das kann schwierig sein. Ich kenne viele Menschen, die haben eine Weile gebraucht, das in sich umbauen zu können, das akzeptieren zu können, dass das so sicher nicht ist. Das fühlt sich an, so wie ich mir es vorstelle, wie es sich anfühlen könnte, wenn man einen Fallschirmsprung machen will und man ist noch im Flugzeug und dann springt man raus, man gibt den sicheren Boden auf, aber der Fallschirm hat noch nicht gegriffen. Also man fällt noch und man hofft noch, dass der trägt und man weiß es aber noch nicht. Aber du kannst davon ausgehen, man kann mit Ambiguität leben, man kann trotzdem fröhlich durchs Leben gehen und gut mit seinen Mitmenschen auskommen. Ich finde, die Grundlage dafür ist, sich selbst seiner sicher zu sein, also auch eine Klarheit für sich selbst zu haben und andererseits zu respektieren, dass die anderen eine andere Klarheit für sich gefunden haben, um dann zu gucken, wie kann man jetzt pragmatisch miteinander umgehen? Was kann man ganz praktisch für Lösungen finden? Ohne, dass man sich darüber streiten muss, ist deins richtiger als meins. Und das Ganze ist was im systemischen Mindset eben eine Rolle spielt und was vielen unserer Klienten und Seminarteilnehmer auf lange Sicht gesehen das Leben erleichtert, weil sie sagen, ich muss nicht mehr mit den anderen kämpfen, ich muss nicht mehr um die Wahrheit kämpfen. Ich frage mich und ich frage sie, und wie können wir jetzt zueinander kommen, trotz unserer verschiedenen Meinungen, trotz unserer verschiedenen Modelle. Also ich hatte dir zu Beginn versprochen zu sagen, woran ich erkenne, ob jemand diesen Teil des systemischen Mindsets wirklich verinnerlicht hat. Das erkenne ich einfach daran, streitet er sich mit jemandem über die Wahrheit oder über richtig und falsch bis aufs Messer, dann hat er es nicht verinnerlicht. Natürlich kann das im Gespräch erstmal eine Rolle spielen, aber wenn es dann zu verbissen wird, dann sollte innerlich was angehen, was dann sagt, okay, da ist jemand von seinem genauso überzeugt wie du selbst, wir streiten uns jetzt gerade hier um die Wirklichkeit, lass uns mal gucken, wie wir rein praktisch zueinander kommen können. Gut, das war's für heute. Wenn du dich mehr damit beschäftigen willst, wie gesagt, schau nach Paul Watzlawick, schau nach Konstruktivismus, sozialer Konstruktionismus und so weiter. Da wirst du dann Stück für Stück immer mehr in diese Materie reinkommen und dir werden weitere Namen begegnen. Wenn du das mehr verinnerlichen willst, dann komm zum Beispiel im Herbst 2024, sind wir ja jetzt, zu Systemisch Kompakt. Oder gar in den Kurs Systemische Beratung oder auch Systemisch Führen und Leiten. Also letztlich alles, was ich zum Thema Systemischen mache, für verschiedene Kontexte, da ist das immer wieder dabei, weil das ein wesentlicher Bestandteil des systemischen Denkens ist. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Das war Systemisch Persönlich mit Thomas Horst Lembke.